SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Mit Thomas Biemesdörfer einen schönen guten Tag. Bis gestern Abend haben sich in Landau in der Pfalz Medienmacher, Medienforscher, Studierende und Interessierte getroffen zu den inzwischen dritten südwestdeutschen Medientagen. Tempo, Journalismus in der Beschleunigungsgesellschaft war das große Überthema. Unsere moderne Zeit ist atemlos und das verändert auch die Medien. Schnellere, kurzgetaktete Inhalte mit geringer Halbwertszeit, so sehen, hören und lesen viele inzwischen die Nachrichtengebung, die oft getrieben scheint von twitternden Politikern, snapchattenden Jugendlichen oder den gut vernetzten vielen. Stimmt das? Und wenn ja, ist das alles nur schlecht? Unsere Gesellschaft hat sich nun mal datafiziert, sagt die Bonner Medienwissenschaftlerin Kaya Thiem. Und was wir jetzt brauchen, sei eine digitale Lebenskompetenz. Was das genau ist, habe ich sie bei den Südwestdeutschen Medientagen gefragt.
Ja, das ist einfach ein Begriff, der deutlich machen soll, dass es nicht um Medienkompetenz geht. Also wie funktionieren Medien, wie benutze ich sie und wie bewege ich mich im digitalen Raum, sondern das ist eine ganzheitliche Vorstellung davon, dass wir sehr viel Zeit und sehr viel Themen mit dem Internet verbinden. Das heißt faktisch unser ganzes Leben. Nehmen Sie von der Partnerfindung bis zum Zugbuchen, vom Einkaufen bis zum Freundetreffen. Genau genommen sind das ganz viele verschiedene Dinge, die wir tun, und das ist unser digitales Leben.
Welche Rolle spielt Journalismus in diesem digitalen Leben?
Journalismus sehe ich als einer der ganz zentralen Punkte. Sie geben nicht nur die Informationen, sie gewichten sie. Sie geben damit natürlich auch die Möglichkeit für Leute, die im Digitalen ihre Informationen suchen, aus, sag jetzt mal, ihrer eigenen Filterblase, aus ihrer Echokammer herauszutreten, andere Informationen wahrzunehmen, und dazu braucht es sehr guten und sehr kompetenten und möglichst natürlich auch Online-Journalismus.
Hat der Journalismus überhaupt noch eine Chance in der digitalen Welt, wo sich ja jeder in seiner Filterblase und seiner Echokammer es sich bequem machen kann?
Also ich glaube, dass es guten Journalismus mehr denn je braucht, genau aus diesen Gründen. Denn wir wissen nicht mehr, welche Informationen stimmen. Wir können gar nicht mehr gewichten, wer ist. Also viele Informationen haben wir nicht mehr. Es geht schnell, es ist viel, es ist konfus. Und ich glaube, ein vertrauenswürdiger Journalismus ist mehr denn je wichtig. Genau um das zu tun, nämlich Orientierung zu geben, Einschätzung und Gewichtung. Das, was wir eben in unseren Filterblasen vielleicht genau nicht mehr finden.
Wenn Sie von datafizierter Gesellschaft sprechen, meinen Sie dann auch tatsächlich diese Möglichkeit, sich so ganz vielfältig zu informieren?
Ja, also Datafizierung bedeutet ja letztendlich anzuerkennen, dass ganz viel, was wir tun, mit Daten verbunden ist. Damit ist auch eine neue Machtdebatte losgetreten worden, die wichtig ist. Das heißt, wem gehören denn die Daten, die wir jeden Tag produzieren? Gehören sie uns? Gehören sie den Konzernen? Das sind ja keine Medienkonzerne, das sind Datenkonzerne. Und da sehe ich natürlich auch einen großen Bedarf an politischer Steuerung, an politischem Regulieren und an einer gesamtpolitischen Debatte über das, was wir mit Daten machen und was wir mit Daten nicht machen. Und wir müssen uns vollständig klar machen, dass es kein Zurück gibt. Wir kommen nicht mehr in die Zeiten des Vordigitalen zurück. Wir müssen gestalten, wir müssen diese Chancen, die es auch gibt, wahrnehmen. Und die Risiken müssen wir benennen und unter Umständen, soweit es eben möglich ist, klein halten oder sogar unter Umständen mit brachialen Methoden Konzerne zerschlagen, wenn das notwendig sein sollte.
Mitveranstalter der Südwestdeutschen Medientagen ist neben SR2 Kulturradio, SWR2, den Universitäten Saarbrücken und Landau auch die Evangelische Kirche. Und die ist durchaus auch ein Medienkonzern. Im sogenannten Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik residiert zum Beispiel auch die Nachrichtenagentur EPD. Volker Jung ist Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und so etwas wie der protestantische Medienbischof. Und wenn Kirche Nachrichten macht, dann unterliegt Kirche auch den Gefahren und Chancen der Beschleunigungsgesellschaft.
Als Kirchen sind wir natürlich auch herausgefordert, alle Möglichkeiten zu nutzen. Das heißt, auch zu überlegen, wie wir im Internet präsent sind. Social Media ist ein großes Thema. Ich selbst habe eine Facebook-Seite seit einiger Zeit und versuche, dort präsent zu sein. Das rückt einmal das Medienmachen noch mal näher an die Person selber heran. Früher konnte man da eher auf Distanz bleiben. Das ist ein großes Thema, wobei wir sind als Kirche, wie viele andere, in den neuen Herausforderungen auch experimentierend unterwegs. Mir ist es sehr wichtig, dass wir dabei immer auch reflektieren, was wir tun und vor allen Dingen auch die wichtigen und guten ethischen Standards für jede Form von Publikation waren.
Wenn Sie von ethischen Standards sprechen, welches sind denn Ihre wichtigsten im Journalismus?
Wahrhaftigkeit. Und mit der Wahrhaftigkeit ist für mich natürlich auch verbunden, dass Menschenwürde und Menschenrechte zu wahren sind. Das sind große Begriffe, heißt aber im Konkreten, dass die informationelle Selbstbestimmung der Menschen, über die berichtet wird, auch zu achten ist und natürlich auch berücksichtigt werden muss, wenn Menschen sagen, darüber soll jetzt nicht berichtet werden. Es muss auch Privatheit möglich sein.
Wie sehen Sie die immer stärkere Möglichkeit jedes einzelnen Menschen, nicht nur Empfänger, sondern Sender zu sein, sich zu vernetzen und damit fast schon zu einer fünften Gewalt im Staat zu werden?
Das ist in der Tat die neue Entwicklung. Man spricht ja nicht zu Unrecht von den vernetzten vielen. Das ist etwas, was unsere Wahrnehmung von Öffentlichkeit neu strukturiert und das muss auch gestaltet werden. Da sind wir gerade dabei, dies zu lernen. Da braucht es meines Erachtens schon auch gewisse Regeln. Es braucht vor allen Dingen aber auch eine gute Kommunikationskultur. Was im Moment vielfach im Internet geschieht, dass Menschen nämlich sich dort austoben, so wie sie es im normalen Leben in Anführungszeichen nicht tun würden, das ist eine große Herausforderung. Und meines Erachtens müssen im Internet Kommunikationsregeln gelten, die eben wirklich eine gute menschliche Kommunikation sicherstellen.
Sie fordern ja eigentlich auch so etwas Ähnliches wie eine öffentlich-rechtliche soziale Kommunikationsplattform im Netz.
Wir stehen alle vor den großen Herausforderungen, Informationen mehr als früher selbst prüfen zu müssen. Und deshalb braucht es meines Erachtens auch im Netz verlässliche Plattformen, die die Prüfung von Informationen übernehmen. Das sehe ich am ehesten gewährleistet, wenn es analog zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch öffentlich-rechtliche Plattformen im Netz gibt.
Könnten Sie sich auch so etwas wie ein protestantisches Facebook vorstellen, dass die Kirchen da in die Betreiberrolle hineingehen?
Das bin ich schon oft gefragt worden, weil doch viele eine Skepsis haben, sich diesem großen Konzern Facebook mit den eigenen Daten anzuvertrauen. Und da ist ja auch wirklich Vorsicht geboten und da geht es auch darum, die Entwicklung weiter kritisch mitzuverfolgen. Ich fürchte nur, dass es uns nicht gelingen wird, eine ähnliche Plattform aufzubauen, die dann auch diese Reichweite hat. Etwas anderes ist es, geschützte Kommunikationsräume für etwa kirchliche Mitarbeitende anzubieten. An solchen Dingen arbeiten wir.
Der Stern ist schon wieder am Sinken, aber vor 2 Jahren war die Plattform Snapchat die wohl angesagteste Verteilstation selbstgemachter Inhalte für junge Leute unter 20. Das Prinzip von Snapchat ist Atemlosigkeit pur. Man kann alles machen, Hauptsache es gibt Bilder und Hauptsache es dauert nicht länger als 10 Sekunden. In dieses Haifischbecken der beschleunigten Vergänglichkeit haben sich Volontäre der Axel Springer Akademie gewagt mit einem inzwischen preisgekrönten Projekt. Sachor jetzt. Sachor ist hebräisch für Erinnerung, will beweisen, dass auch bunte, schrille und auf den Augenblick programmierte soziale Plattformen für guten Journalismus taugen. Ihr Thema auf Snapchat sind die Überlebenden des Holocaust. Sebastian Gubernator und Henry Donovan haben Sachor jetzt in Landau präsentiert und ich habe sie gefragt, wie es gelungen ist, Plattform und Thema zu versöhnen.
Da haben wir uns von vornherein gesagt, wir lassen einfach diese ganzen bunten Filter weg, wir lassen die ganzen Gimmicks weg, die eben dafür sorgen, dass es ein witziges Ding ist und gehen da ganz seriös ran mit Schwarz-Weiß-Bildern aus den KZs von früher, dass da eben der Viewer sofort mit reingezogen wird und lassen dann eben den Holocaust-Überlebenden auch in aller Ruhe und aller Ernsthaftigkeit darüber erzählen. In dem Format haben wir es dann eben automatisch dann hinbekommen, dass es dann eben seriös wurde.
Jetzt ist das ja ein Medium, das sehr junge Leute anspricht zum einen und das auch auf sehr kurze Zeitspannen setzt. Jetzt könnte man ja argumentieren, für sehr junge Leute ist der Holocaust auch sehr weit weg. Wie konnten Sie eigentlich sicherstellen, dass die überhaupt wissen, wovon sie reden?
Wir haben natürlich immer die nötigen Hintergrundinformationen mitgeliefert. In kurzer Form, auch in runtergebrochener Form, was nicht anders möglich war, wenn man sich so eines Mediums bedient. Aber wichtig war uns immer, dass wir den nötigen Hintergrund mitgeben und das haben wir auch jedes Mal gemacht. Ansonsten, glaube ich, ist eine Antwort auf die Frage die, dass wir die User auch in Kontakt gebracht haben mit den Holocaust-Überlebenden. Und zwar insofern, als man bei dieser App ein sehr, sehr nahes Erlebnis hat. Man ist sehr nah dran an den Personen, die man da auf der anderen Seite der Kamera im Handy sieht und hat dadurch das Gefühl, auch wenn das Thema eigentlich sehr weit weg ist und das ein historisches Thema ist, bin ich gerade in Kontakt mit einer Person, die das damals erlebt und überlebt hat.
Frage nach den Rückmeldungen. Zum einen Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, sehr, sehr alte Menschen. Haben die überhaupt noch begriffen, was mit ihnen geschieht, als sie mit ihnen gesnappt haben?
Das war tatsächlich eine Herausforderung, das denen auch so beizubringen und denen dann auch das Gefühl zu geben, dass auch nichts Schlimmes gerade mit ihnen passiert. Also dass die jetzt nicht irgendwie hinters Licht geführt werden, sondern dass da wirklich auch was Seriöses mit gemacht wird. Es war sehr schwierig, da die in 10-Sekunden-Intervallen immer sprechen zu lassen. Jedoch muss man sagen, je länger man mit denen gesprochen hat und je mehr man in der Story schon drin war, desto schneller haben sie sich dran gewöhnt. Und für 95-Jährige haben die sich wirklich wahnsinnig gut geschlagen und auch sehr prägnant und gut in der Zeit gesprochen, muss man sagen.
Wie haben sich die jungen Nutzer geäußert?
Wir haben von Anfang an sehr viel Feedback bekommen. Es kamen vor allem sehr viele Fragen und das hat uns überrascht, weil Fragen gestellt wurden zu Themen, von denen wir spontan gesagt haben, das ist doch eigentlich banal, das ist doch Allgemeinwissen. Wie kann das denn sein, dass das 14-, 15-, 16-jährige Leute nicht wissen? Und das hat uns gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir dieses Projekt angefangen haben und dass wir das auch immer noch machen. Und wir haben dann sofort mit den Usern interagiert. Wir haben sofort geantwortet, wenn eine Frage kam. Wir haben uns auch Anregungen sehr zu Herzen genommen. Wir haben uns auch mal Kritik zu Herzen genommen, weil wir eben wussten, wir machen das hier für eine junge Zielgruppe und wir sind eben im Durchschnitt 10, 15 Jahre älter und müssen genau wissen, wie das eigentlich ankommt.
Ihr Gedanke war ja eigentlich, über dieses Snapchat-Projekt anzuregen, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer Fragen stellen und diese Fragen dann weitergeben an ihre Eltern, an ihre Lehrerinnen und Lehrer. Sind Sie sicher, dass das auch passiert ist?
Wir wissen von zwei Schulen auf jeden Fall, in denen die App immer noch benutzt wird im Geschichtsunterricht. Also zwei Lehrer, die das im Unterricht einsetzen, die ihren Schülern das auch empfehlen.
Dass es nicht möglich ist, über Tempo, Beschleunigung und Journalismus zu sprechen, ohne sich dem Zeitbegriff zu nähern, darauf hat abschließend die Hamburger Medienwissenschaftlerin Irene Niverla auf den Südwestdeutschen Medientagen in Landau gestern und vorgestern hingewiesen. Ihr Thema war Beschleunigung und Entschleunigung.
Also Journalismus ist immer an vorderster Front der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Und da wir eben in einer Beschleunigungsgesellschaft leben, ja, wo wir eben diesem Temporausch gar nicht entkommen können, bildet Journalismus quasi wie so ein Symptom diese Beschleunigung ab und ist zugleich aber so ein Trigger, so ein Treiber, der uns zeigt, ja, es geht immer noch schneller und es kann alles synchron und live passieren und alles kommt ins Wohnzimmer oder auf den Laptop. Und insofern ist er eben eine Vorhut dessen, was uns auch weiter bevorsteht, Tempo.
Müssen wir uns Sorgen machen, dass uns das Tempo irgendwann überrollt, als Journalisten, als Rezipienten?
Also ich glaube, wir müssen uns überlegen, welche Gegenstrategien es gibt. Also ich glaube, wir können der Beschleunigung nicht entkommen. Das ist Teil der Digitalisierung und der Journalismus muss sich dem auch stellen. Also er kann nicht einfach sagen, ja, dann berichte ich halt ein bisschen später darüber, sondern er kann das allenfalls reflektiert tun und sagen, für diese Information brauchen wir jetzt einfach noch mehr Hintergrundwissen, um das dann auch wirklich fundiert in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber wir brauchen, glaube ich, alle Entschleunigungsstrategien auch, Gegenstrategien. Das heißt, dass der Journalismus sagt, okay, gegen diese schnelle Berichterstattung setzen wir jetzt eben langsamere Hintergrundstücke oder dass die Nutzer auch sagen, oh, ich kann jetzt zwar auch mal den Nachrichtensender mir anhören und anschauen, aber dann gehe ich mal ganz raus und will mal sozusagen die Medien gar nicht nutzen oder irgendeinen langsamen Film sehen. Also ich glaube, dass unsere Belastbarkeit, was Beschleunigung anbelangt, schon sehr, sehr hoch ist, aber auch so gewisse Grenzen hat, wo wir uns eben regenerieren müssen.
Was geben Sie denn den Nachrichten- und den Journalismusnutzern, also den Hörerinnen, Hörern, Zuschauern, Usern, Userinnen mit auf den Weg?
Ja, dass man eben vielfältig bleibt, dass man sich also von dem Sog der Nachrichtensendungen, der schnellen News alleine nicht anziehen lässt und absorbieren lässt, sondern dass man auch sagt, jetzt gehe ich da mal raus und schau, was es eben an Hintergrundberichterstattung gibt. Und also ich kann nur sagen, sozusagen die Vielfalt und die Abwechslung der Formate und auch der Zeitformate, das ist, was wir alle nötig haben und was uns sicherlich gut tun wird.